laute Stimme hat und wird dann noch verstärkt, aber dann schläft auch keiner. Eigentlich sind die Kinder zu früh raus, weil es gibt so ein tolles Spiel, das haben wir früher als Eltern mit unseren Kindern auf langen Autofahrten auch gemacht. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das war dann ein Stück Ablenkung auf der einen Seite, es sollte Zeitvertreib sein, es hat Spaß gemacht. Also all das könnte Platz haben. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist heute, würde ich sagen, Freude. Bei euch beiden zumindest, aber bei noch ganz vielen Leuten mehr. Ich sehe, also das siehst du vielleicht auch, aber Ablenkung wollen wir heute nicht, sondern ja, es geht um eine Jahreslosung. Und Jahreslosung, die knüpft in diesem Jahr bei einem Grundbedürfnis von uns Menschen an. Die Sehnsucht, beachtet zu werden, die Sehnsucht, gesehen zu werden, die Sehnsucht, wertgeschätzt zu werden. Und das ist etwas für klein und groß in gleicher Weise. Wir wollen wahrgenommen werden. Für Kinder ist das schon etwas merkwürdig, wenn ein Kind sich den Eltern mitteilen möchte und sagt, das habe ich heute in der Schule erlebt oder mit meiner Freundin. Ich habe keine Zeit. Komm nachher wieder. Enttäuschung pur. Wer das erlebt hat, der weiß, was das anrichten kann in so einem kleinen Herzen. Die Jahreslosung hat ein Rahmen. Und ich möchte es jetzt einfach nicht voraussetzen, dass ihr alle wisst, was da im Hintergrund 1. Mose 16 alle steht. Deswegen möchte ich euch einen ganz kleinen Tick mit an die Hand nehmen. Alles, was damit hineinspielt. Kapitel vorher. Es geht um Abraham, es geht um Sarai. Zuallererst eigentlich in diesem ganzen Zusammenhang. Eigentlich sind das die Abrahams-Geschichten. 10 Jahre waren sie schon im Land. 10 Jahre. Und Abraham und Sarai, die hatten ein Versprechen bekommen. Sie sollten Kinder bekommen. Und zwar nicht nur 3, 4, 5, 6, 7, was wir uns so vorstellen können, sondern von ihnen sollte ein Segen für die kommenden Generationen ausgehen. 10 Jahre im Land, aber nichts ist passiert. Ich weiß nicht, wie lange ihr auf etwas warten könnt, aber wenn man sich ein Kind sehnlichst erwünscht und sogar das Versprechen bekommen hat, du kriegst Kinder und von dir passiert alles was. Ja, die Sorge war groß bei Abraham, dass jetzt sagt, damals war das so, wenn man selber keine Kinder bekam, dann konnte, ja, der nächste Erbe war dann irgendein Knecht. Und das war seine Sorge eigentlich, dass Eliezer, sein Knecht, das bekommen könnte. Und Gott schickt ihn dann raus. Geh raus, guck dir den Sternenhimmel an, guck nach oben. Und was siehst du? Unzählbare Sterne. So vielfältig, so viele soll es von dir, von deinen Nachkommen geben. Tja, und er schließt mit Abraham einen Bund. Noch einmal sozusagen, eine Vergewisserung, zu sagen, das gilt. Vielleicht ähnlich wie der Bund, der Taufbund, zu sagen, ja, das ist ein sichtbares Zeichen, ich gehöre dazu. Und Gott legt sich hier fest. Und dann kommt das in Kapitel 16, es passiert immer noch nichts. Und was macht man, wenn man merkt, da passiert nichts? Dann nimmt man die Sache ja ordentlich mal selber in die Hand. Und man kriegte das auch ein Stück hin. Weil Gott hatte Abraham versprochen, dass er der Vater entsprechend wird. Und es gab damals die Möglichkeit, wenn es eine Nebenfrau gab, dann konnte sozusagen das Kind von der ja adoptiert werden. Das war so eine Art Leihmutter. Und auf diese tolle Idee kam dann die Sarai, die sagte, ja, ich habe ja meine Sklavin, meine Dienerin Hagar, die nehmen wir als Leihmutter. Die heiratest du und dann gibt es Nachwuchs und dann zählt das als mein Kind. Nur was sie nicht bedacht haben, Risiken und Nebenwirkungen, das sind wir schon so gewohnt. Hagar wurde schwanger, allen Ernstes. Nur sie guckte dann so auf ihre Herren und sagte, ja, ich kann Kinder kriegen, du nicht. Das heißt, das war so ein Blick von oben nach unten. Sie hat auf sie runtergeguckt und Sarai hat sich das natürlich nicht gefallen lassen. Die hat sie schikaniert. Und das war so weitgehend, dass dann Hagar ausgebüxt ist, dass sie abgehauen ist. Da setzen wir gleich ein, ich spanne nur einmal den Bogen weiter. Nach dieser ganzen Episode ist 13 Jahre lang Sendepause. Gott redet kein Wort. Kein Wort mit Abram zu dem Zeitpunkt und kein Wort mit Sarai. Sendepause, 13 Jahre. Das können wir uns vielleicht so gar nicht vorstellen. Zu sagen, 13 Jahre kriege ich von Gott nichts mit. Oder nehmt das einfacher, 13 Jahre redet mein Ehepartner nicht mit mir. Aua, kann ich mir nicht vorstellen. Und jetzt steigen wir mal ein in diesen Zusammenhang von 1. Mose 16 mit der Jahreslosung. Also Hagar ist weg, Hagar ist abgehauen, Hagar ist in der Wüste. Sie kam aus Ägypten, ursprünglich war sie Magd und will wieder zurück. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie, Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael. Das heißt übersetzt, Gott hört. Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein Wildesel sein, den niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinen Verwandten die Stirn. Da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt bekanntlich zwischen Kadesh und Beret. Hagar ging wieder zurück. Sie bekam einen Sohn und Abram nannte ihn Ismael. Abram war zu der Zeit 86 Jahre alt. Also allein darüber könnte man jetzt vieles sagen, was da sich anschließt. Aber es ist spannend, das ploppte eben schon mal auf, sich die ganzen Namen anzugucken. Bei uns gibt es ja so jedes Jahr so ein Ranking von Namen, wann, was, wie, in, ist. Aber damals, die Namen, das ist nicht nur irgendwo ein Modename, sondern ein Programmname. Sprich, Abram heißt erhabener Vater und er später zum Abraham, Vater vieler Völker. Sarai, Fürstin oder eigentlich genau meine Fürstin. Hagar, Fremde, sie kam aus Ägypten. Ismael, Gott hört. Dann der Gott, der mich sieht, da steht eigentlich El-Rui, der Gott des Sehens. Oder dieser Brunnen, Beer-Lahai-Rui, Brunnen des Lebendigen, der nach mir schaut. Tja, was hat uns das zu sagen? Was nehmen wir mit in so ein Jahr mit hinein? Und wir sind in so einem Dreieck drin. Dreieck zwischen Abraham, Sarai und Hagar. Und Beziehungsdreiecke, die haben immer Spannendes für sich. Drei sind meistens einer zu viel. Und genauso zeigt sich das auch. Solange Abraham und Sarai Hagar brauchen, ist das toll. Toll als Mutter für das Kind. Aber dann, na, als das zwischen Hagar und Sarai knirscht, gibt es Probleme. Und Abraham, der gibt diese Magd oder Sklavin Hagar wieder Sarai unter die Fuchtel. Sie soll mit ihr machen, was sie will. Man merkt, hier geht eins ins andere über und das knirscht und das hakt. Und jetzt kommt eben halt etwas Besonderes mit hinein. Und zwar, das ist Gott. Gott, derjenige, der hier an der Stelle handelt, der sich da einklingt und der etwas macht. Und eigentlich wird aus dieser Abrams-Geschichte an der Stelle für die Jahreslosung eine Hagar-Geschichte. Und ich hoffe, nicht nur für euch beiden, aber für uns alle, dass wir dieses Jahr als ein Jahr Gottes mit uns ganz persönlich erleben. Ich habe da ein paar Entdeckungen beigemacht für mich und möchte euch sozusagen Appetit machen. Appetit machen auf diesen Gott. Was nehmen wir mit? Was kann als Orientierung dienen? Was hat dieser Satz der Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht, für euch zu sagen, für uns zu sagen? Und das Spannende, erste, Hagar flieht. Sie flieht in die Wüste, sie will nach Hause, sie weiß gar nicht eigentlich, wie sie dahin kommen soll. Erstmal einfach nur weg. Und Wüste damals und Wüste heute, es bedeutete damals nicht nur der Ort des Todes, der Gefahr, sondern es war auch immer ein Ort der Begegnung mit Gott. Und das kann man an vielen Stellen in der Bibel nachlesen. Das heißt, so aus dem normalen Alltag herausgerissen zu werden und in die Stille hineingeführt zu werden. Heute machen das manche, die dann ein Kloster aufsuchen und sagen, ich schneide mich mal von meinem Handy ab, von WhatsApp und von Mail und irgendwelchen Tagesordnungspunkten und meiner riesigen To-Do-Liste. Ich brauche das für mich. Und so ist Hagar aus allem raus. Und dort, so heißt es, findet sie der Engel des Herrn. Und Engel des Herrn, das habe ich nicht mit aufgeführt, aber Engel des Herrn, das heißt, Gott selber ist derjenige in seinem Engel präsent, der eine Hagar findet. Die ist also nicht einfach weg, verschütt gegangen, sondern Gott findet sie. Und das, was sie erlebt, ist dieses, egal wie verfahren die Situation ist, egal wie ausgeliefert und alleingelassen sich eine Hagar gefühlt hat, sowohl von Abraham wie auch von Sarai. Eigentlich war alles abgeschnitten. Gott konnte sie finden. Und ich glaube, das ist für uns eine ganz wichtige Erfahrung, ein ganz wichtiger Fingerzeig, egal wie alleingelassen wir uns fühlen. Gott verspricht uns, ich finde dich. Ich lasse dich nicht allein. Es ist Gottes Markenzeichen geradezu, dass seine Aufmerksamkeit genau den Menschen gilt, die irgendwo am Rande stehen. Das hat sich bei Jesus gezeigt. Jesus geht los mit Weihnachten, am Rande des Weltgeschehens, mit Leuten, die damals kein normaler Mensch zu dem Geburtstag seines Kindes eingeladen hätte. Die waren da, merkwürdigerweise. Und bei Jesus hat sich es nachher fortgesetzt. Das heißt, er hat einen Blick gehabt für die Menschen am Rande. Da war ein Aussätziger, da war eine Frau, da waren Kinder. Jesus hat sie alle gesehen. Oder die Gleichnisse, die Jesus erzählt hat. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Was macht der Hirte? Er sucht dieses eine Schaf und lässt die anderen alle in Sicherheit. Das Gleichnis vom verlorenen Groschen. Die Freude über einen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Oder so wie es Jesus selber in der Geschichte in der Begegnung mit Zachäus nachher zum Ende hin sagt. Das ist dieser Vers in Lukas 19, Vers 10. Dort heißt es, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Gefunden. Gott sucht Menschen und Gott findet Menschen. Gott hat euch gefunden. Schon lange. Und das ist das Tolle dran, woran man sich freuen kann, aber auch im Laufe eines Jahres, ich sage das mal so ein bisschen flapsig, können wir verschütt gehen. Und dann brauchen wir solche Aktionen Gottes. Und deswegen ist die Jahreslosung so ein guter Begleiter. Sie will uns Trost und Halt einfach geben. Gott geht mit uns. Wir sind ihm nicht gleichgültig, nicht zu alt, jung, was auch immer. Gott sucht und findet, wenn wir uns finden lassen. Gefragt. Das fand ich hier so unwahrscheinlich stark. Diese Frage des Engels, woher kommst du und wohin gehst du? Das ist eine hohe Kunst, gute Fragen zu stellen im Gespräch. Menschen dazu zu bringen, etwas von sich zu äußern. Und das ist geradezu pädagogisch. Nicht nur irgendwie wertvoll, sondern genial ist das geradezu. Dass der Engel Hagar die Möglichkeit gibt, das zu reflektieren. Zu reflektieren, was habe ich da eigentlich gemacht? Und dass eine Hagar auch selber dadurch begreift, ich bin eigentlich abgehauen, ich bin ausgebrochen. Und eigentlich war das genauso wenig in Ordnung wie das Verhalten von Sarai, ganz egal. Und stellen wir uns gerade am Anfang eines Jahres doch solchen Fragen. Wo kommst du eigentlich her? Was war? Ja, zurück, blätter mal. Was ist deine Vergangenheit? Was belastet dich? Oder was hält dich fest? All das schwingt mit, gefragt zu werden von Gott. Oder auch nach vorne hin, in gleicher Weise, wohin gehst du? Ich will jetzt gar nicht deine To-Do-Liste für heute oder sagen dein Jahresplaner. Wiewohl, der Blick da rein, der lohnt sich. Mal zu sagen, was hast du dir für dieses Jahr vorgenommen? Und ich meine nicht, dick unterstrichen, ich meine nicht die guten Vorsätze. Die ignorieren wir sowieso mal von vornherein. Also wie soll es weitergehen? Und dann kann ich euch etwas Spannendes nur empfehlen. Macht euch mal auf die Suche in Gottes Wort, wo Gott überall Fragen stellt. Daniel, ich weiß, du bist so ein Bibelforscher. Also von dir hätte ich gerne so eine Auflistung. Wo stellt Gott solche Fragen? Adam, wo bist du? Das ist eine geniale Frage, auch wenn Gott die Antwort schon längst kennt. Oder Kain, wo ist dein Bruder Abel? Da schwingt so viel mit. Was hast du mit ihm gemacht? Oder die Frage Jesu. Ich habe immer wieder gestaunt. Willst du gesund werden? Jesus wusste genau, dass das ein kranker Mensch war. Dass der, ja, was auch immer, das war mit Händen zu greifen. Dass ich sehen kann natürlich. Der war blind. Oder diese Frage, die Jesus einem Petrus stellen muss. Petrus, hast du mich lieb? Nachdem er Jesus verleugnet hatte, Fragen. Fragen, um wieder zurückzuholen. Fragen, um wieder einzusammeln. Und genauso ist es hier auch eine Frage. Gott ist ein weiser Pädagoge, der brüllt uns nicht hinein. Also nicht so lautstark, wie ich eben beim Beginn der Predigt mit einmal zu hören war. Gott macht das ganz leise. Aber welche Frage würde Gott dir stellen? Was wäre seine Frage für dich? In diesem Jahr. Vielleicht sind das unterschiedliche Fragen. Also einfach mal zu überlegen, gefragt zu werden. Und ich hatte das bei den Namen ja schon gesagt, Ismael ist nicht einfach ein Name wie jeder andere, Ismael ist Programm. Gott hört oder Gott hat gehört. Und jedes Mal, wenn Hagar ihren Sohn Ismael gerufen hat, wird sie sich daran erinnern, Gott hört. Gott hört. Gott hat gehört. Gott hat mich gehört. In meiner Verzweiflung, in meiner Einsamkeit. Gott hat mich gehört. Das war für sie ganz wichtig. Und Gott hört sie ja nicht nur. Er schenkt eine Verheißung. Du wirst viele Nachkommen haben. Dein Sohn wird wie ein Wildesel sein. Also so eine Charakterbeschreibung. Da gab es immer irgendwie Spannung. Und das hat sich geschichtlich fortgesetzt. Die Israeliten, ja, und die entsprechenden Araber, die können es bis heute nicht miteinander richtig gut. Also man merkt, das hat Geschichte, das Ganze. Aber es ist eben halt wirklich auch mit dieser Perspektive nach vorne. Das, was sie nicht beantworten konnte. Hier schwingt es mit, gehört, Ismael, gehört, das kriegst du mit. Und da legt sich Gott fest. Gut, um eins ist sie nicht drum herum gekommen, umzukehren. Zurückzukehren. Da wird gar nicht viel drüber beschrieben, aber sie geht zurück. Warum? Weil sie genau das weiß, ich habe einen Gott im Rücken. Ich habe einen Gott im Rücken, der mich gefunden hat, der mich gefragt hat, also als Gegenüber gewürdigt hat, der mich gehört hat. Und mit diesem Gott kann ich in jede Situation hineingehen, die sich mir stellt. Wie oft wird uns verheißen, dass Gott hört. Ich habe dazu auch eine Bibelstelle angegeben, das ist dann für die, die mehr wissen wollen. Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Wie oft ermutigt Jesus dazu und das heißt, ihr werdet gehört. Gott hört dir zu. Auch wenn du kein anderes Gegenüber hast. Gott hört dir zu. Ja, und dann sind wir bei diesem Eigentlichen. Aber ich werde es gleich noch sagen, warum das für mich alles zusammengehört. Weil ich mag es ja nicht, Jahreslosungen, so ein Teil rauszugreifen und zu sagen, ja, das ist es jetzt. Sondern das hat wirklich immer diesen Rahmen. Und das ist einzigartig, was hier passiert. Könnt ihr euch an irgendeine andere Bibelstelle erinnern, wo der Mensch Gott einen Namen gibt? Hagar gibt Gott einen Namen. El-Roi. Gott, der mich sieht. Gott, der mich wahrnimmt. Gott, der nach mir schaut. Ich weiß nicht, den einen oder anderen könnte ich mir vorstellen, macht das Angst. Pass auf, kleines Auge. Oder Gott, so der dann da mal ab und an runterguckt. Aber all das ist nicht gemeint. Sondern da kommt eine Geborgenheit drin zum Ausdruck. Gott sieht mich, wie ich bin. Der sieht ganz tief in mich hinein, so wie wir es eben auch in dem einen Lied gesungen haben. Wer da weitergucken will, Psalm 139 ist eine ganz tolle Beschreibung Davids dazu. Und ihr habt das sicherlich auch schon erlebt, du kannst begrüßt werden, ohne gesehen zu werden. Bringt der Pastor dieser Gemeinde im Übrigen auch fertig. Der kann manchmal morgens reinschneien hier und dann hat er so Scheuklappen an und dann läuft er erstmal durch und versucht das zu erledigen. Und dann hat er entweder jemanden nicht begrüßt oder doppelt begrüßt. Kann passieren. Also nicht ein Händeschütteln oder eine Umarmung heißt, ich habe dich gesehen. Oder dieses, wie geht's dir, danke, gut. Ach ja, das ist kein Sehen. Das, was hier gemeint ist, ist deutlich mehr. Also volle Aufmerksamkeit von Gott. Ich hätte beinahe gesagt, so wie früher bei der Disco, Licht aus, Warm Spot an. Das heißt, das Lichtstrahl Gottes fällt auf diesen einzelnen Menschen. Und genauso fühlt sich Hagar gesehen, wahrgenommen, angenommen, ernst genommen. Und ich habe mich dann auch gefragt, wie oft ist es mir vielleicht bei meinen Kindern nicht gelungen, weil ich irgendwo anders mit beschäftigt war, in Gedanken oder wo auch immer, dass ich vielleicht keine Zeit gehabt habe. Kein Ohr, kein Auge für das, was sie gerade gemacht haben. Komm später wieder. Ich finde das dann traurig, wenn so etwas da ist. Oder es gibt ja diesen uralten, ja, ich muss ja eigentlich sagen, Ärztewitz, wo ein Mann rennt zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich werde von allen ignoriert. Der Nächste bitte. So geht es manchmal Menschen. Ignoriert zu werden, abgelehnt, ausgegrenzt zu werden, bis heute ein Phänomen. Du bist Ausländer, du hast die falsche Hautfarbe, du hast die falsche Meinung und. Also es geht ganz schnell. Und das, was von einer Hagar hier kommt, das ist ein staunender Ausruf, eine Begeisterung, ein Bekenntnis. Du bist ein Gott, der mich sieht. Hey, ich fühle mich wahrgenommen. Du gibst mir Zukunft, du gibst mir Hoffnung. Und auch hier kann ich wieder sagen, es lohnt sich, diese Spur aufzunehmen und zu gucken, wo an welchen Stellen ist überall die Rede davon, zum Beispiel im Neuen Testament, wo Jesus Menschen sieht und wo er dann darauf reagiert. Markus 6 zum Beispiel, ein Beispiel, das ist bei der Speisung der 5000. Jesus sah die Menschen und ja, sie wirkten auf ihn wie Menschen, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus sieht es. Und so gibt es viele Stellen, die uns mit der Nase drauf stoßen, ganz egal, wer hier sitzt. Ihr seid Gott nicht egal. Gott sieht hin. Wir kennen das auch andersherum. Da ist etwas und da wird weggesehen, da wird geschwiegen, da wird die Klappe gehalten, da wird nicht mitgeholfen. Gott sieht hin, ganz, ganz sicher. Das war Zuwendung, das war Gespräch, das ist Hilfe. Also all das. Die Jahreslosung will uns also keine Angst machen, sondern uns ermutigen. Es gibt keinen einzigen Tag, egal wie du dich fühlst, an dem du nicht Gottes volle Aufmerksamkeit, Zuwendung und Liebe bekommst. Und ich habe das einmal so versucht zusammenzufassen, weil das Ganze steckt für mich hinter der Jahreslosung. Es ist Hagars Geschichte und die geht noch weiter. Man müsste dann ja in 1. Mose 21 weiterlesen, aber jetzt speziell hier, ich bleibe dabei. Gott findet dich in aller Einsamkeit und Not. Gott fragt dich, weil er dich liebt, nicht weil er dir was will. Gott hört dich, wenn du dich an ihn wendest. Kannst du sicher sein, das geht nicht nur bis zur Decke. Und Gott sieht dich, er blickt dich freundlich an. Ich hoffe, das begleitet uns ein Stück. Ich hoffe, wir entdecken einige Dinge daran, wo er uns findet, wo er uns fragt, wo er uns hört, wo er uns sieht, wo er dich sieht. Ich bete mit uns. Jesus Christus, hab du von Herzen Dank, dass in dir dein Vater uns Menschen nahegekommen ist. Noch viel näher als eine Hagar das damals erfahren hat durch diesen Boten. Du bist Mensch geworden und du gehst uns bis heute hin nach. Und ich danke dir, dass wir das erfahren dürfen, da, wo wir uns auf dich einlassen. Und ich bitte dich, dass diese Jahreslosung Hand und Fuß bekommt, Stimme und Wort, Hoffnung und Leben bei uns allen, da, wo wir das brauchen. Das ist dein Wort an uns wert. Segne du uns dieses Jahr dazu und schenk du uns offene Augen, dass wir es wahrnehmen können, wo du uns ganz persönlich meinst. Amen.